Wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen redet, dann gibt es eigentlich immer zwei Einwände, auf die ich nicht sehr ausführlich eingehen will, die aber immer eine Rolle spielen, die auch noch vorkommen werden im Vortrag. Wer soll das denn bezahlen? Und dann geht doch keiner mehr arbeiten. Das mit dem Arbeiten ist ja offensichtlich etwas, das vielen Leuten Sorge macht. Schon ein inzwischen mehrfach ehemaliger Vorsitzender einer ehemals großen Volkspartei hat es ja sich nicht nehmen lassen, vor ein paar Jahren zu erklären, dass nur essen soll, wer auch arbeitet. Er meinte damit wahrscheinlich durchaus, Paulus zu zitieren, hat aber einen entscheidenden Zitatfehler gemacht, der das Denken aber offenlegt, das dahinter steht. Bei Paulus heißt es im zweiten Brief an die Thessalonicher, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist schon mal ein Unterschied ums Ganze gegenüber der Aussage, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Aber auch wenn wir genau hingucken, was Paulus denn da eigentlich sagt, löst sich die ganze Ideologie, die hinter dem nur wer arbeitet soll essen steckt, in nichts auf. Die Gemeinde in Thessaloniki, an die Paulus schreibt, war eine besonders fromme Gemeinde. Die waren fest überzeugt, dass die Wiederkunft Christi sehr bald bevorsteht und hörten einige von denen zumindest damit auf, sich um die Dinge ihres Alltags zu kümmern. Und da sagt Paulus, liebe Leute, das funktioniert so nicht. Es ist schön, dass ihr fromme Menschen seid und dass ihr die Wiederkehr Christi erwartet. In dieser Briefstelle steht das zwei Verse vor dem mit dem Essen auch ausdrücklich drin. Betet alle Zeit und wartet auf die Wiederkunft des Herrn. Das ist sehr gut und sehr richtig, aber um die Organisation eures Alltages werdet ihr euch schon kümmern müssen. Der Reichtum fällt nicht einfach so vom Himmel, da muss man schon was für tun. Und wenn, so heißt es in dem Brief dann, einer das nicht einsieht und nicht auf euch hört und meint, er wüsste das besser, dann füttert ihr ihn zumindest nicht auch durch. Also wer nicht arbeiten will, der soll dann auch nicht essen und von euch nicht versorgt werden. Aber, so der Abschluss dieser Briefstelle, redet mit ihm nicht wie mit einem Feind, sondern wie mit einem Bruder, der sich irrt. Da bleibt gar nichts von der Bösartigkeit, das in dem, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, drinsteckt. Und Paulus befindet sich damit auch in guter biblischer Tradition. Bei Jesaja etwa lesen wir im 55. Kapitel, auf ihr Durstigen kommt alle zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen, kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Das ist eine Vision, die schon sehr deutlich über das bedingungslose Grundeinkommen hinausgeht, die aber die Richtung zeigt, in die die Menschen auch schon vor 2600 Jahren gedacht haben und ja auch oft heute noch denken. Und wenn wir schon über Arbeit reden, dann darf eigentlich eine dritte wichtige Stimme der Weltliteratur nicht fehlen, nämlich Tick, Trick und Track, Duck. Die Neffen von Donald Duck haben zum Thema auch etwas beizutragen, wer die Arbeit kennt und sich nicht freut, das kommt. Ich glaube, wir haben damit so ziemlich den Bogen der positiven und negativen Vorurteile, die man um die Arbeit machen kann, abgegrenzt und können ernsthaft zum Thema gehen. Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, ist eine Begrifflichkeit, die vieles meinen kann. Und wenn jemand darüber spricht, ist es wichtig, als erstes mal zu erklären, worüber spricht er eigentlich tatsächlich. Es befinden sich eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle und Teilen von Modellen und Ansätzen und Ideen und Versatzstücken in der Diskussion mit höchst unterschiedlichen Wirkungen und höchst unterschiedlichen Intentionen dahinter, auf die ich nur sehr bedingt werde eingehen können im Laufe dieses Abends. Ich will zumindest deutlich machen, was die Überlegungen in Attac sind, wenn wir vom Grundeinkommen reden. Wobei ich als erstes erklären muss, wer ist in dem Fall Attac? Wir haben in diesem globalisierungskritischen Netzwerk in Deutschland ja eine spezielle Verabredung darüber, wie bei uns politische Positionen beschlossen werden, nämlich auf bundesweiten Ratschlägen, einer Art offener Mitgliederversammlung, wo Mitglieder, aktive Nichtmitglieder, an alle Anwesenden gleichermaßen stimmberechtigt sind. Und bei diesen Ratschlägen muss ein politischer Vorschlag, um Forderung und Position von Attac Deutschland zu sein, im Konsens verabschiedet werden, wobei Konsens bei uns nicht heißt, es müssen alle zustimmen, aber es darf höchstens 10% Ablehnung geben. Der Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens hat bei einem solchen Ratschlag 2004 zur Entscheidung angestanden und wir hatten fast exakt 10% Ablehnung. Das heißt, es gibt in der Tat eine sehr, sehr große Mehrheit für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist aber keine gemeinsame Forderung von Attac Deutschland, sondern eine Forderung, die, das ist bei uns normal und üblich, einzelne Zusammenhänge in Attac stellen, unter anderem unsere bundesweite AG Genug für alle, aber auch sehr viele lokale Gruppen. Also wenn ich in Zukunft in diesem Vortrag von Attac und bedingungslosem Grundeinkommen rede, dann meine ich die große Mehrheit innerhalb von Attac, die für ein Grundeinkommen eintritt, aber eben nicht das gesamte Netzwerk. Es gibt in der internationalen Grundeinkommensbewegung, die internationale Grundeinkommensbewegung hat ja eine organisierte Form in einem ehemals wissenschaftlichen Netzwerk, in dem inzwischen auch Aktivistengruppen Mitglied sind, Basic Income Earth Network, also weltweites Grundeinkommensnetzwerk, grob übersetzt. Es gibt in dieser weltweiten Grundeinkommensbewegung die Verständigung darauf, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen drei Kriterien erfüllen muss. Bei den deutschsprachigen Netzwerken in Österreich, Deutschland und der Schweiz hat man sich auf ein viertes Kriterium verständigt und wir in Attac vertreten ein fünftes und zu denen will ich jetzt kurz was sagen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, dies ist internationaler Konsens, muss einen individuellen Anspruch konstituieren. Das hat etwas damit zu tun, und da komme ich zu einem ganz entscheidenden Punkt der ganzen Überlegungen zum Thema Grundeinkommen, dass es um Menschenrechte geht. Und die Individuen sind die Träger der Menschenrechte, nicht irgendwelche Bedarfsgemeinschaften, Familien, Haushalte oder sonst was. Es geht dabei nicht darum, dass es nicht sein könnte, und solche Modelle werden durchaus auch in der Diskussion hin und her getreten und vorgeschlagen, dass es nicht sein könnte, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn es denn ausgezahlt würde in einer Gesellschaft, dass man dabei dann Rücksicht darauf nehmen würde, dass größere Haushalte weniger Geld pro Person verbrauchen, dass Kinder nicht so teuer sind, zumindest in einem bestimmten Alter noch nicht so teuer sind, wie Jugendliche in einem bestimmten Alter oder Erwachsene. Also diese Überlegungen sind damit nicht von vornherein ausgeschlossen. Entscheidend ist aber, dass jedes Individuum einen Anspruch auf Grundeinkommen haben muss. Das ist eine menschenrechtliche Notwendigkeit. Zweites Kriterium des internationalen Konsenses: ein bedingungsloses Grundeinkommen muss bedingungslos sein. Was bei uns angesichts der Art von sozialer Sicherung oder Unsicherung, die wir in Deutschland haben, insbesondere bedeutet, ohne den Zwang dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Dabei geht es wiederum nicht darum, also immer eine Einschränkung zu den Kriterien auch, es geht dabei wiederum nicht darum, dass eine Gesellschaft nicht prinzipiell sich darum kümmern müsste, dass der Reichtum, der gesellschaftliche Reichtum immer wieder neu hergestellt wird. Das hatten wir eben bei Paulus schon, der fällt nicht vom Himmel. Und wenn der einmal aufgebraucht worden ist, dann ist er weg und muss wieder neu hergestellt werden. Und das muss laufend geschehen. Darum muss eine Gesellschaft sich kümmern. Worum es hier geht, ist, dass die existenzielle Absicherung, die materielle Absicherung eines Menschen auf der Basis, mit der man in der gegebenen Gesellschaft halbwegs anständig leben kann, dass diese materielle Absicherung nicht an Bedingungen geknüpft werden darf. Es ist was völlig anderes, wenn es nötig wäre, Menschen dazu zu bewegen, dass sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Ich halte das in unserer heutigen Gesellschaft für völligen Humbug, Menschen da Druck zu machen, weil wir haben viel zu viele, die gerne einen Erwerbsarbeitsplatz hätten und viel zu wenige Erwerbsarbeitsplätze für die. Also wir sollten froh sein um die, die keinen suchen. Und das wäre gesellschaftlich rational. Aber angenommen, es wäre andersrum, angenommen, es wäre tatsächlich so, dass es ein Problem gäbe, den gesellschaftlichen Reichtum immer wieder neu zu produzieren, dann müsste man sich überlegen, wie man Menschen motivieren kann, sich an dieser Tätigkeit zu beteiligen. Da muss man die spannender machen, interessanter, besser bezahlen, eine entsprechende Bildungsarbeit machen, vielleicht sogar sozialarbeiterische Mittel oder ich weiß nicht was einsetzen. Aber was nicht geht, ist zu sagen, und du beteiligst dich an der Erwerbsarbeit und ansonsten entziehen wir dir das Existenzielle, das materielle Existenz. Das ist der entscheidende menschenrechtliche Punkt, um den es an dieser Stelle geht. Das dritte Kriterium, ein bedingungsloses Grundeinkommen muss ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden. Auch da wieder die Einschränkung, ohne Bedürftigkeitsprüfung vorher. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss nicht so ausgezahlt werden, dass es jeden Menschen in der Gesellschaft reicher macht, als er ohnehin schon ist. Es gibt eine Menge Finanzierungsmodelle, die davon ausgehen, dass diejenigen, die über hohe Einkommen oder Vermögen oder andere eigene Mittel verfügen, ein Grundeinkommen, das in dieser Gesellschaft dann mal gezahlt würde, über das Steuersystem oder andere Instrumente wieder zurückzahlen müssten und auch noch einiges obendrauf. Ich werde da nochmal drauf zurückkommen. Es geht also nicht darum, dass ein Grundeinkommen auch den Reichen, in der Debatte wird dann häufig polemisch gesagt, was braucht der Herr Ackermann oder die Frau Merkel noch ein Grundeinkommen, denen geht es materiell gut genug, das stimmt. Und die meisten Vorschläge zur Finanzierung eines Grundeinkommens, auch der Attac-Vorschlag, gehen dahin zu sagen, die sollen auch noch drauf zahlen. Denen nimmt man mehr weg zur Finanzierung eines Grundeinkommens, als der Grundeinkommensbetrag für sie beträgt. Worum es geht ist, dass es keine Bedarfsprüfung vor Auszahlung des Grundeinkommens geben darf. Jede Sozialleistung führt zu einem systematischen Fehler. Wenn Sie wollen, dass diejenigen eine soziale Leistung bekommen, die sie brauchen, dann brauchen Sie ein Kriterium, mit dem Sie das überprüfen. Tun Sie das vorher, bleiben wir beim Grundeinkommen, schauen Sie sich das vorher an, wer ist arm, wer hat nicht genügend eigenes Einkommen oder andere Überlebensmittel, die notwendig sind. Und nur dem geben wir das. Dann haben Sie immer, das zeigt jede Erfahrung, eine Zahl von Menschen, die ist mehr oder weniger groß, die ein Recht hätte, diese Zahlung zu bekommen und die sie nicht kriegen. Der Fachbegriff dafür ist verdeckte Armut. Das tritt immer auf. Das kann weniger sein, wie beim alten Bundessozialhilfegesetz von 1961, wo die Logik, die Philosophie des Gesetzes eigentlich war, dass das in der Tendenz schon jeder bekommen sollte, mit einer repressiven Fürsorge organisiert. Also da kam die Fürsorgerin, so hieß die damals auch noch, die Sozialarbeiterin, ins Haus und kümmerte sich darum, dass da auch alles so ablief, wie man sich das moralisch auf dem Amt vorstellte. Und das war schon nicht nett und keine besonders freundliche Situation. Es ging aber nicht darum, den Leuten das Geld vorzuenthalten. Heute bei Hartz IV geht es ja ausdrücklich darum, den Leuten das Geld vorzuenthalten. Bis dahin, dass die Beschäftigten auf der Arbeit die Anweisung haben, bewusst falsch ablehnende Bescheide auszustellen. Und wenn die Leute nicht klagen, dann kriegen sie ihr Geld eben nicht. Und damit haben wir heute eine Situation, wo die Zahl derer, die eine Berechtigung auf Hartz-IV-Leistungen hätten und es nicht bekommen oder nicht vollständig bekommen, etwa so hoch ist wie die Zahl derer, die es bekommen. Eine neue Studie von Irene Becker und Richard Hauser aus dem Herbst letzten Jahres zeigt, dass die Zahl der verdeckt Armen in Deutschland etwa 50% der Anspruchsberechtigten beträgt. Darum geht es. Es geht darum, keine vorherige Bedürftigkeitsüberprüfung, um die verdeckte Armut zu vermeiden. Dieser systematische Fehler bei vorheriger Überprüfung ist, einige bekommen es nicht, die es eigentlich brauchen. Der systematische Fehler, wenn sie erst hinterher durch die Steuer das zurückholen, was die bekommen haben, die schon genug haben, der wird sein, dass einige ihr Einkommen verstecken und zu viel bekommen. Das ist ärgerlich, aber kein menschenrechtliches Problem. Verdeckte Armut ist ein menschenrechtliches Problem. Das ist der Punkt, immer wieder die menschenrechtliche Argumentation, um die es geht. Über diese drei Kriterien gibt es in der globalen Grundeinkommensbewegung Konsens. Ein viertes ist bei den deutschsprachigen Netzwerken ebenfalls übereinstimmend vereinbart worden, obwohl in der tagespolitischen Debatte noch andere Dinge im Umlauf sind. Dabei geht es darum, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen existenzsichernd und so hoch sein muss, dass es die Teilhabe am kulturellen Leben einer Gesellschaft ermöglicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zu den Hartz-IV-Regelsätzen vom 9. Februar letzten Jahres übrigens auch festgestellt, dass die kulturelle Teilhabe möglich sein muss, hat sich allerdings nicht über die Zahlen geäußert, mit denen so etwas möglich ist. Die Zahlen, die Summen sind aber entscheidend. Es ist nicht zufällig, dass ich vor Jahren bei einer Tagung in der IG Metall Bildungsstätte in Sprockhövel 24 Betriebsräte aus der Automobilindustrie, überwiegend von VW, 22 Männer, 2 Frauen. Zu Beginn dieser Tagung habe ich die Kolleginnen und Kollegen gebeten, schreib doch mal auf den Zettel auf, was würdest du tun, ein Punkt, was würdest du in deinem Leben ändern, wenn du im Lotto eine Rente gewinnst, 1000 Euro im Monat, lebenslang, inflationsangepasst, was würdest du tun, was würdest du ändern in deinem Leben? Es ist nicht zufällig, wenn ich da einen Zettel zurückbekam, auf den stand, ich würde mich scheiden lassen. Hätte ich gefragt, was würdest du tun, wenn du 400 Euro im Monat bekämst, hätte ich diesen Zettel nicht bekommen. Es liegt an der Höhe der systematisch zur Verfügung stehenden Versorgung, ob ich zu Zumutungen, denen ich mich nicht freiwillig stellen will, Nein sagen kann oder nicht. Das ist aber der entscheidende emanzipatorische Punkt. Ein Grundeinkommen ist dann emanzipatorisch, wenn es mir erlaubt, zu Zumutungen im Privaten wie im Erwerbsleben, Nein zu sagen, den ich mich nicht freiwillig stellen will. Und das hängt an der Höhe. Deshalb ist die Existenz- und Teilhabesicherung ein wesentliches Kriterium. Trotzdem hat man sich international darauf nicht geeinigt. Ich werde darauf nachher nochmal kurz zurückkommen. Das hat etwas damit zu tun, dass kleine Beträge bei den extrem armen Menschen im Süden natürlich extrem große Wirkungen haben können und man das nicht von vornherein ausschließen will. In der deutschen Debatte haben wir im Moment von der CDU-Kommission, die der ehemalige Ministerpräsident Althaus geführt hat, einen Vorschlag vorliegen, der noch wenig diskutiert wird, der aber fast identisch ist mit dem alten ehemaligen Vorschlag, den Althaus schon mal hatte. Die schlagen jetzt vor 400 Euro für jeden, zusätzlich 200 Euro, die sofort wieder weggenommen werden als Kopfpauschale für die gesetzliche Krankenversicherung, zusätzlich Kosten der Unterkunft bis zu einer bestimmten Höhe. Liegen damit mit dem Regelsatz von 400 Euro etwas über Hartz IV und in etwa in der Höhe, die sie vorher hatten, liegen aber nur minimal über Hartz IV, da sie die Kosten der Unterkunft da oben drauf getan haben. Die hatten sie vorher in dem 600-Betrag nicht drin, da lagen sie unter Hartz IV, liegen aber damit immer noch im Armutsbereich und schlagen damit nach diesen Kriterien zwar eine bedingungslose Grundsicherung, aber kein bedingungsloses Grundeinkommen vor, weil eben die existenzsichernde Funktion nicht gegeben wäre. Wir diskutieren in ATTAC als weltweites globalisierungskritisches Netzwerk natürlich das Grundeinkommen auch als eine Idee, die man nicht nur nationalstaatlich diskutieren kann. Das hat eine ganze Menge Konsequenzen. Eine drückt sich in dieser fünf Kriterium aus, das wir hier formuliert haben. Wir sagen, dies wieder menschenrechtlich begründet. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss an alle gezahlt werden, die hier leben. Damit ist speziell die etwa 1 Million Menschen gemeint, die ohne gültige Aufenthaltspapiere in diesem Land sich befinden. Wie das zu machen wäre, ist eine andere Frage. Dass man die nicht zwingen kann, sich zu outen und zum Amt zu gehen und zu sagen, ich darf zwar hier nicht sein, ich bin aber hier und hätte jetzt gerne mein Geld. Das ist klar, so funktioniert es nicht. Aber ihre Kinder gehen in die Schule und in die Kindergärten, die gehen zur Arbeit und andere Dinge. Es wird also Lösungen für dieses Problem geben. Entscheidend ist, dass es menschenrechtlich unakzeptabel wäre, an einem bestimmten Ort Menschen eine Leistung zu gewähren, ein Recht zu gewähren, das man anderen nicht gibt. Es kann nicht sein, dass am gleichen Ort zweierlei Recht herrscht für dieselben Menschen, die da leben. Wenn man das so sieht, dann heißt das gleichzeitig natürlich, dass man Antworten auf die Frage finden muss, wie gehen wir damit um, dass Menschen sich von A nach B bewegen und dies in den letzten Jahrzehnten zunehmend aus bloßer Not und wegen der miesen Lebensumstände in ihrer Heimat tun. Immer schon haben sich Menschen von A nach B bewegt in der Welt und immer schon war das positiv und produktiv für die Welt. Ich komme aus Bonn, in der Nähe von Köln, deshalb sage ich das normalerweise, betone ich das nicht. In dem Punkt betone ich das, weil Jürgen Becker, einigen von euch vielleicht als Kabarettist aus Köln bekannt, in einem Programm, das er vor langer Zeit geschrieben hat, mal die Geschichte Kölns als reine Einwanderungsgeschichte erzählt hat. Biotop für Bekloppte heißt das Programm. Und das beginnt damit, dass die Ubier nicht wirklich da wohnen, sondern immer nur mal vorbeigucken. Und die Römer jetzt aus Italien kommen und da bleiben wollen und die Ubier dann auch bleiben und alle, die jemals nach Köln gekommen sind, sind Immigranten. Niemand war immer schon da. Das besonders Nette dabei ist eigentlich, dass Becker die Anwesenden, die schon länger da sind, immer zu der Position, zu der Einsicht kommen lässt, dass die, die da neu kommen, Bekloppte sind. Und sein Programm damit beendet, dass er sagt, die Normalen sind das Problem, nicht die Bekloppten. Also für alle, die hier leben. Das heißt aber, man muss Antworten darauf finden, wie man ein Grundeinkommen als globales Grundeinkommen denkt. Wie man es so denkt, dass es anfängt im Süden und wie man es so denkt, dass es ein Programm ist zum Ausgleich der extremen Armuts- und Lebensverhältnisunterschiede zwischen Nord und Süd, also ein Programm auch der Umverteilung im globalen Rahmen von Nord nach Süd. Ich werde darauf an einem Punkt nochmal kurz zurückkommen. Nochmal kurz zusammenfassend, also unsere Argumentation ist eine menschenrechtliche Argumentation, die damit beginnt, dass jeder Mensch grundsätzlich das Recht auf ein halbwegs anständiges Leben hat, auf ein Leben, das im Rahmen der Gesellschaft, in der er lebt, als gut zu bezeichnen ist. Wir leben in einer der reichsten oder in der reichsten Gesellschaft, die es weltweit jemals gab. Also überall auf der Welt, nicht nur in unserem Land. In einer Gesellschaft, die über die Mittel und Möglichkeiten verfügt, allen ein gutes Leben zur Verfügung zu stellen. Und da hat jeder Mensch grundsätzlich ein Recht, daran teilzuhaben. In dieser modernen Welt ist das allerdings so, dass man ein gutes Leben nur haben wird, wenn man noch über ein Einkommen verfügt. Das war nicht immer so. Das muss auch nicht in alle Zukunft so sein. Die wichtigen Dinge für ein gutes Leben könnten prinzipiell auch ohne Geld zur Verfügung stehen. Sie tun es heute nicht. Und deshalb braucht man heute ein Einkommen. Also, das Menschenrecht ist das Recht auf Teilhabe und ein Leben jenseits von materieller Not. Das Menschenrecht ist nicht das Recht auf eine Zahlung von Geld. Weil das muss man auseinanderhalten. In unserer heutigen Gesellschaft wird das Menschenrecht auf Teilhabe ohne eine Einkommenszahlung nicht einlösbar sein. Aber nicht das Einkommen, nicht die Geldzahlung ist das Menschenrecht, sondern die Teilhabe ist das Menschenrecht. Das ist der Kern der Argumentation, um die es uns geht. Jetzt nochmal kurz zurück zu dieser globalen Frage. Ich erkenne die Faktenbasis, 6,8, 6,9 Milliarden Menschen weltweit gegenwärtig, etwa 1 Milliarde hungert, so viele wie noch nie. In diesem letzten Jahr, sagt die UNO, sind es wieder ein paar weniger geworden. Ende vorletzten Jahres waren es über 1 Milliarde, jetzt sind es wieder knapp drunter. Trotzdem, in keinem Jahr davor waren es jemals so viele. Noch vor einigen Jahren hatte die UNO beschlossen, dass sie bis zum Jahr 2015 die Zahl der Hungernden weltweit halbieren wolle. Da lag die Zahl bei etwa 700 Millionen. Und statt sie zu halbieren, hat man jetzt also 50% draufgelegt. Das ist die Realität in der Welt, in der wir leben. Die rechtliche Seite ist völlig anders. Es gibt in der Internationalen Erklärung der Menschenrechte und noch deutlicher im Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte oder abgekürzt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, WSK-Pakt, der ist seit 1966 in Kraft, auch von Deutschland ratifiziert. In diesen beiden Erklärungen ist sehr deutlich festgelegt, dass die Menschen weltweit ein Recht haben, dass jeder Mensch auf der Welt ein Recht hat, sich anständig zu ernähren, vernünftig zu wohnen, unter gesunden Lebensbedingungen leben zu können und all diese Dinge. Speziell was das Menschenrecht auf Nahrung angeht, so ist in diesen Pakten eindeutig festgelegt, es muss an den Zugang zur Nahrung, zur Möglichkeit, sich zu ernähren, geben. Vor allen Dingen im WSK-Pakt ist das ohne Wenn und Aber formuliert. Allerdings werden in diesen Pakten verschiedene Wege formuliert, wie das geht. Also Menschen haben dann dieses Menschenrecht auf Nahrung, ist dann eingelöst, wenn Menschen Zugang zu produktiven Ressourcen haben. Also zu Ressourcen, mit denen Nahrungsmittel produziert werden können, Land oder ähnliche Dinge. Arbeitsplätze, wo dann ein Einkommen daraus entsteht, mit dem man sich Nahrungsmittel kaufen kann. Das Menschenrecht auf Nahrung wäre auch gegeben, wenn beispielsweise ein Grundnahrungsmittelprogramm in Ländern aufgelegt wäre, dass die an bestimmten Ausgabestellen Grundnahrungsmittel abholen können, die Armen, die sie brauchen. Das Problem ist, bei all diesen Dingen, die da als Rechte eindeutig festgelegt sind, gibt es immer eine winzige Formulierung, die das Ganze wackelig macht. Da heißt es, die Regierungen der unterzeichnenden Länder werden sich nach Kräften bemühen, werden alles tun, damit so bald wie möglich, werden alles ihnen Mögliche im Rahmen der Gesetze unternehmen. Solche Formulierungen kommen dann dauernd. Was grundsätzlich ermöglicht, die Einlösung dieses Rechts auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Es gibt eine Ausnahme. In puncto Grundnahrungsmittel steht im WSK-Pakt bedingungslos, die Regierungen werden den Zugang zu Grundnahrungsmitteln für alle sofort zur Verfügung stellen. Das heißt, nach internationaler Rechtslage ist Hunger verboten. Tatsächlich wird natürlich nicht sanktioniert, wenn Menschen hungern, sondern tatsächlich wird sanktioniert, wenn Menschen in Mülltonnen wühlen, weil sie hungern. Das wird sanktioniert, nicht, dass sie hungern. Jede Sozialleistung führt zu einem systematischen Fehler. Wenn Sie wollen, dass diejenigen eine soziale Leistung bekommen, die sie brauchen, dann brauchen Sie ein Kriterium, mit dem Sie das überprüfen. Tun Sie das vorher. Bleiben wir beim Grundeinkommen, schauen Sie sich das vorher an, wer ist arm, wer hat nicht genügend eigenes Einkommen oder andere Überlebensmittel, die notwendig sind, und nur dem geben wir das, dann haben Sie immer, das zeigt jede Erfahrung, eine Zahl von Menschen, die ist mehr oder weniger groß, die ein Recht hätte, diese Zahlung zu bekommen und die sie nicht kriegen. Der Fachbegriff dafür ist verdeckte Armut, das tritt immer auf. Das kann weniger sein, wie beim alten Bundessozialhilfegesetz von 1961, wo die Logik, die Philosophie des Gesetzes eigentlich war, dass das in der Tendenz schon jeder bekommen sollte, mit einer repressiven Fürsorge organisiert. Also da kam die Fürsorgerin, so hieß die damals auch noch, die Sozialarbeiterin, ins Haus und kümmerte sich darum, dass da auch alles so ablief, wie man sich das moralisch auf dem Amt vorstellte. Das war schon nicht nett und keine besonders freundliche Situation. Es ging aber nicht darum, den Leuten das Geld vorzuenthalten. Heute bei Hartz IV geht es ja ausdrücklich darum, den Leuten das Geld vorzuenthalten. Bis dahin, dass die Beschäftigten auf der Arbeit die Anweisung haben, bewusst falsch ablehnende Bescheide auszustellen. Und wenn die Leute nicht klagen, dann kriegen sie ihr Geld eben nicht. Und damit haben wir heute eine Situation, wo die Zahl derer, die eine Berechtigung auf Hartz IV-Leistungen hätten, und es nicht bekommen oder nicht vollständig bekommen, etwa so hoch ist wie die Zahl derer, die es bekommen. Eine neue Studie von Irene Becker und Richard Hauser aus dem Herbst letzten Jahres zeigt, dass die Zahl der verdeckt Armen in Deutschland etwa 50% der Anspruchsberechtigten beträgt. Darum geht es. Es geht darum, keine vorherige Bedürftigkeitsüberprüfung, um die verdeckte Armut zu vermeiden. Dieser systematische Fehler bei vorheriger Überprüfung ist, einige bekommen es nicht, die es eigentlich brauchen. Der systematische Fehler, wenn Sie erst hinterher durch die Steuer das zurückholen, was die bekommen haben, die schon genug haben, der wird sein, dass einige ihr Einkommen verstecken und zu viel bekommen. Das ist ärgerlich, aber kein menschenrechtliches Problem. Verdeckte Armut ist ein menschenrechtliches Problem. Das ist der Punkt, immer wieder die menschenrechtliche Argumentation, um die es geht. Über diese drei Kriterien gibt es in der globalen Grundeinkommensbewegung Konsens. Ein viertes ist bei den deutschsprachigen Netzwerken ebenfalls übereinstimmend vereinbart worden, obwohl in der tagespolitischen Debatte noch andere Dinge im Umlauf sind. Dabei geht es darum, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen existenzsichernd und so hoch sein muss, dass es die Teilhabe am kulturellen Leben einer Gesellschaft ermöglicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zu den Hartz-IV-Regelsätzen vom 9. Februar letzten Jahres übrigens auch festgestellt. Dass die kulturelle Teilhabe möglich sein muss, hat sich allerdings nicht über die Zahlen geäußert, mit denen so etwas möglich ist. Die Zahlen, die Summen, sind aber entscheidend. Es ist nicht zufällig, dass ich vor Jahren bei einer Tagung in der IG Metall Bildungsstätte in Sprockhövel 24 Betriebsräte aus der Automobilindustrie, überwiegend von VW, 22 Männer, 2 Frauen, zu Beginn dieser Tagung habe ich die Kolleginnen und Kollegen gebeten, schreib doch mal auf einen Zettel auf, was würdest du tun, ein Punkt, was würdest du in deinem Leben ändern, wenn du im Lotto eine Rente gewinnst, 1.000 Euro im Monat, lebenslang, inflationsangepasst, was würdest du tun, was würdest du ändern in deinem Leben? Es ist nicht zufällig, wenn ich da einen Zettel zurückbekam, auf dem stand, ich würde mich scheiden lassen. Hätte ich gefragt, was würdest du tun, wenn du 400 Euro im Monat bekämst, hätte ich diesen Zettel nicht bekommen. Es liegt an der Höhe der systematisch zur Verfügung stehenden Versorgung, ob ich zu Zumutungen, denen ich mich nicht freiwillig stellen will, Nein sagen kann oder nicht. Das ist aber der entscheidende emanzipatorische Punkt. Mein Grundeinkommen ist dann emanzipatorisch, wenn es mir erlaubt, zu Zumutungen im Privaten wie im Erwerbsleben Nein zu sagen, denen ich mich nicht freiwillig stellen will. Und das hängt an der Höhe. Deshalb ist die Existenz- und Teilhabesicherung ein wesentliches Kriterium. Trotzdem hat man sich international darauf nicht geeinigt. Ich werde darauf nachher nochmal kurz zurückkommen. Das hat etwas damit zu tun, dass kleine Beträge bei den extrem armen Menschen im Süden natürlich extrem große Wirkungen haben können und man das nicht von vornherein ausschließen will. In der deutschen Debatte haben wir im Moment von der CDU-Kommission, die der ehemalige Ministerpräsident Althaus geführt hat, einen Vorschlag vorliegen, der noch wenig diskutiert wird, der aber fast identisch ist mit dem alten, ehemaligen Vorschlag, den Althaus schon mal hatte. Die schlagen jetzt vor 400 Euro für jeden, zusätzlich 200 Euro, die sofort wieder weggenommen werden als Kopfpauschale für die gesetzliche Krankenversicherung, zusätzlich Kosten der Unterkunft bis zu einer bestimmten Höhe. Liegen damit mit dem Regelsatz von 400 Euro etwas über Hartz IV und in etwa in der Höhe, die sie vorher hatten, liegen aber nur minimal über Hartz IV, da sie die Kosten der Unterkunft da oben drauf getan haben. Die hatten sie vorher in dem 600-Betrag nicht drin, da lagen sie unter Hartz IV, liegen aber damit immer noch im Armutsbereich und schlagen damit nach diesen Kriterien zwar eine bedingungslose Grundsicherung, aber kein bedingungsloses Grundeinkommen vor, weil eben die existenzsichernde Funktion nicht gegeben wäre. Wir diskutieren in der TAG als weltweites globalisierungskritisches Netzwerk natürlich das Grundeinkommen auch als eine Idee, die man nicht nur nationalstaatlich diskutieren kann. Das hat eine ganze Menge Konsequenzen. Eine drückt sich in dieser fünf Kriterium aus, das wir hier formuliert haben. Wir sagen, dies wieder menschenrechtlich begründet. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss an alle gezahlt werden, die hier leben. Damit ist speziell die etwa 1 Million Menschen gemeint, die ohne gültige Aufenthaltspapiere in diesem Land sich befinden. Wie das zu machen wäre, ist eine andere Frage. Dass man die nicht zwingen kann, sich zu outen und zum Amt zu gehen und zu sagen, ich darf zwar hier nicht sein, ich bin aber hier und hätte jetzt gerne mein Geld. Das ist klar, so funktioniert es nicht. Aber deren Kinder gehen in die Schule und in die Kindergärten, die gehen zur Arbeit und andere Dinge. Es wird also Lösungen für dieses Problem geben. Entscheidend ist, dass es menschenrechtlich unakzeptabel wäre, an einem bestimmten Ort Menschen eine Leistung zu gewähren, ein Recht zu gewähren, das man anderen nicht gibt. Es kann nicht sein, dass am gleichen Ort zweierlei Recht herrscht für dieselben Menschen, die da leben. Wenn man das so sieht, dann heißt das gleichzeitig natürlich, dass man Antworten auf die Frage finden muss, wie gehen wir damit um, dass Menschen sich von A nach B bewegen und dies in den letzten Jahrzehnten zunehmend aus bloßer Not und wegen der miesen Lebensumstände in ihrer Heimat tun. Immer schon haben sich Menschen von A nach B bewegt in der Welt und immer schon war das positiv und produktiv für die Welt. Also ich komme aus Bonn, in der Nähe von Köln, deshalb sage ich das normalerweise, betone ich das nicht, in dem Punkt betone ich das, weil Jürgen Becker einigen von euch vielleicht als Kabarettist aus Köln bekannt, in einem Programm, das er vor langer Zeit geschrieben hat, mal die Geschichte Kölns als reine Einwanderungsgeschichte erzählt hat. Biotop für Bekloppte heißt das Programm. Und das beginnt damit, dass die Ubier nicht wirklich da wohnen, sondern immer nur mal vorbeigucken und die Römer jetzt aus Italien kommen und da bleiben wollen und die Ubier dann auch bleiben und alle, die jemals nach Köln gekommen sind, sind Immigranten. Niemand war immer schon da. Das besonders Nette dabei ist eigentlich, dass Becker die Anwesenden, die schon länger da sind, immer zu der Position, zu der Einsicht kommen lässt, dass die, die da neu kommen, Bekloppte sind. Und sein Programm damit beendet, dass er sagt, die Normalen sind das Problem, nicht die Bekloppten. Also für alle, die hier leben, das heißt aber, man muss Antworten darauf finden, wie man ein Grundeinkommen als globales Grundeinkommen denkt. Wie man es so denkt, dass es anfängt im Süden und wie man es so denkt, dass es ein Programm ist zum Ausgleich der extremen Armuts- und Lebensverhältnisunterschiede zwischen Nord und Süd. Also ein Programm auch der Umverteilung im globalen Rahmen von Nord nach Süd. Ich werde darauf an einem Punkt nochmal kurz zurückkommen. Nochmal kurz zusammenfassend, also unsere Argumentation ist eine menschenrechtliche Argumentation, die damit beginnt, dass jeder Mensch grundsätzlich das Recht auf ein halbwegs anständiges Leben hat, auf ein Leben, das im Rahmen der Gesellschaft, in der er lebt, als gut zu bezeichnen ist. Wir leben in einer der reichsten oder in der reichsten Gesellschaft, die es weltweit jemals gab. Also überall auf der Welt, nicht nur in unserem Land. In einer Gesellschaft, die über die Mittel und Möglichkeiten verfügt, allen ein gutes Leben zur Verfügung zu stellen. Und da hat jeder Mensch grundsätzlich ein Recht, daran teilzuhaben. In dieser modernen Welt ist das allerdings so, dass man ein gutes Leben nur haben wird, wenn man noch über ein Einkommen verfügt. Das war nicht immer so. Das muss auch nicht in alle Zukunft so sein. Die wichtigen Dinge für ein gutes Leben könnten prinzipiell auch ohne Geld zur Verfügung stehen. Sie tun es heute nicht. Und deshalb braucht man heute ein Einkommen. Also, das Menschenrecht ist das Recht auf Teilhabe und ein Leben jenseits von materieller Not. Das Menschenrecht ist nicht das Recht auf eine Zahlung von Geld. Das muss man auseinanderhalten. In unserer heutigen Gesellschaft wird das Menschenrecht auf Teilhabe ohne eine Einkommenszahlung nicht einlösbar sein. Aber nicht das Einkommen, nicht die Geldzahlung ist das Menschenrecht, sondern die Teilhabe ist das Menschenrecht. Das ist der Kern der Argumentation, um die es uns geht. Jetzt nochmal kurz zurück zu dieser globalen Frage. Also ihr kennt die Faktenbasis, 6,8, 6,9 Milliarden Menschen weltweit gegenwärtig, etwa 1 Milliarde hungert, so viele wie noch nie. In diesem letzten Jahr, sagt die UNO, sind es wieder ein paar weniger geworden, Ende vorletzten Jahres waren es über 1 Milliarde, jetzt sind es wieder knapp drunter. Trotzdem, in keinem Jahr davor waren es jemals so viele. noch vor einigen Jahren hatte die UNO beschlossen, dass sie bis zum Jahr 2015 die Zahl der Hungernden weltweit halbieren wolle. Da lag die Zahl bei etwa 700 Millionen. Statt sie zu halbieren, hat man jetzt also 50% draufgelegt. Das ist die Realität in der Welt, in der wir leben. Die rechtliche Seite ist völlig anders. Es gibt in der Internationalen Erklärung der Menschenrechte und noch deutlicher im Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte oder abgekürzt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, WSK-Pakt, der ist seit 1966 in Kraft, auch von Deutschland ratifiziert. In diesen beiden Erklärungen ist sehr deutlich festgelegt, dass die Menschen weltweit ein Recht haben, dass jeder Mensch auf der Welt ein Recht hat, sich anständig zu ernähren, vernünftig zu wohnen, unter gesunden Lebensbedingungen leben zu können und all diese Dinge. Speziell was das Menschenrecht auf Nahrung angeht, so ist in diesen Pakten eindeutig festgelegt, es muss an den Zugang zur Nahrung, zur Möglichkeit, sich zu ernähren, geben. Vor allen Dingen im WSK-Pakt ist das ohne Wenn und Aber formuliert. Allerdings werden in diesen Pakten verschiedene Wege formuliert, wie das geht. Also Menschen haben dann dieses Menschenrecht auf Nahrung, ist dann eingelöst, wenn Menschen Zugang zu produktiven Ressourcen haben. Also zu Ressourcen, mit denen Nahrungsmittel produziert werden können, Land oder ähnliche Dinge. Arbeitsplätze, wo dann ein Einkommen daraus entsteht, mit dem man sich Nahrungsmittel kaufen kann. Das Menschenrecht auf Nahrung wäre auch gegeben, wenn beispielsweise ein Grundnahrungsmittelprogramm in Ländern aufgelegt wäre, dass die an bestimmten Ausgabestellen Grundnahrungsmittel abholen können, die Armen, die sie brauchen. Das Problem ist, bei all diesen Dingen, die da als Rechte eindeutig festgelegt sind, gibt es immer eine winzige Formulierung, die das Ganze wackelig macht. Da heißt es, die Regierungen der unterzeichnenden Länder werden sich nach Kräften bemühen, werden alles tun, damit so bald wie möglich, werden alles ihnen Mögliche im Rahmen der Gesetze unternehmen. Solche Formulierungen kommen dann dauernd. Was grundsätzlich ermöglicht, die Einlösung dieses Rechts auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Es gibt eine Ausnahme. In puncto Grundnahrungsmittel steht im WSK-Pakt bedingungslos, die Regierungen werden den Zugang zu Grundnahrungsmitteln für alle sofort zur Verfügung stellen. Das heißt, nach internationaler Rechtslage ist Hunger verboten. Tatsächlich wird natürlich nicht sanktioniert, wenn Menschen hungern, sondern tatsächlich wird sanktioniert, wenn Menschen in Mülltonnen wühlen, weil sie hungern. Das wird sanktioniert, nicht, dass sie hungern. Der Kern, der dahinter steckt, wenn gesagt wird, das ist nicht bezahlbar, ist, dass die Leute merken, jede Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens bedeutet, das geht zu irgendjemandes Lasten. Und will ich das politisch oder halte ich das für richtig oder halte ich das für durchsetzbar? Das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht. Die wird aber hinter der scheinbar technischen Frage, wo soll denn das Geld herkommen, versteckt. Und eigentlich muss man diese politische Frage nach außen kehren. Darum geht es eigentlich. Weil das ist eine politische Frage, keine finanzielle. Ich will jetzt an einigen dieser Beispiele zeigen, welche, sagen wir, Philosophien denn da dahinter stecken. Wenn ich also vorschlage, wie einige Modelle das machen, ein bedingungsloses Grundeinkommen über die Einkommensteuer zu finanzieren, dann schlage ich vor, dass die, je nachdem, wie das organisiert wird, in den verschiedenen Modellen, die in Deutschland kursieren, zwischen 15% und 30% mit den Höchsteinkommen in Deutschland, so viel abgeben müssen, dass alle auf ein Mindesteinkommen von 800 oder 1000 Euro kommen. Manche sagen, das ist denen zuzumuten, die behalten immer noch hohe Einkommen, aber die werden sich dagegen wehren. Also wenn ich so einen Vorschlag mache, dann kriege ich eine sehr starke Polarisierung in der Gesellschaft an der Einkommensfrage und ich muss politische Durchsetzungsstrategien dafür finden. Wenn ich vorschlage, wie wir das bei ATTAC tun, zumindest teilweise zu finanzieren über die Gewinne der Unternehmen, also beispielsweise über eine Wertschöpfungsabgabe bei den Unternehmen, dann muss ich eine Antwort darauf geben, dass die Unternehmen dann versuchen werden, ihre Gewinne im Ausland zu machen und nicht in Deutschland. Wir haben eine Antwort darauf. Weil alle finanziellen Vorgänge sind Vorgänge im Internet. Die zahlen ja nicht in Bargeld, sondern die Zahlungsvorgänge sind elektronische Vorgänge. Und das sind Vorgänge im Internet, die hinterlassen Spuren. Auch die Finanzmärkte sind nichts anderes als ein technisch abgeschirmter Teil des Internets. Und die Regierungen müssen lediglich den politischen Willen haben, diese Spuren zu verfolgen und sich die anzuschauen, dann könnte man diese ganzen Dinge auch der Steuer unterwerfen. Dann wäre sichtbar, wo welche Gewinne entstanden sind. Diesen Willen gibt es nicht. Die technische Möglichkeit, dazu gäbe es. Wenn ich, wie beispielsweise der bekannteste Finanzierungsvorschlag, das macht der von Götz Werner, dem ehemaligen Chef der DM-Drogeriemärkte, Vorschlag, ein bedingungsloses Grundeinkommen über die Umsatzsteuer zu finanzieren. Dann habe ich gleich eine ganze Serie von Konsequenzen. Die aus meiner Sicht am wenigsten problematische ist die am meisten diskutierte, nämlich dass eine Umsatzsteuer die niedrigen Einkommen deutlich stärker belastet als die hohen Einkommen. Das ist als solches richtig, wenn in Götz Werners Modellrechnung ist das so, dass er sagt, ein Hebebetrag der Mehrwertsteuer von 100%, das heißt 50% im Preis, hinterher sind Mehrwertsteuer, also ein Ding, was in der Produktion 100 Euro kostet, kostet im Verkauf dann 200. Wenn ich in einer solchen Situation 1.000 Euro Einkommen habe und die alle ausgebe, um davon leben zu können, das ist bei 1.000 Euro wahrscheinlich, dass ich davon nichts spare, dann zahle ich 50% meines Einkommens an Steuern. Wenn ich 4.000 Euro Einkommen habe und doppelt so viel zum Leben ausgebe wie der mit 1.000, also 2.000, dann zahle ich 25% meines Einkommens an Steuern. Das ist erstmal ungerecht, wäre aber natürlich jederzeit reparierbar, indem die Steuersätze höchst unterschiedlich sind. Man könnte Artikel des Grundbedarfs, die jeder braucht, steuerfrei stellen und Luxusjachten mit 1.000% besteuern oder sowas. Dann könnte man dieses Problem lösen. Was man nicht lösen kann mit dem Wernerschen Vorschlag, ist das Problem der extrem ungerechten Vermögensverteilung. Eine Umsatzsteuer setzt nur an Käufen und Verkäufen an und definitiv nicht an den Vermögen. Das Vermögen ist aber das Instrument, das in der modernen kapitalistischen Welt Macht und Einfluss sichert. Viel mehr als das Einkommen. Das Einkommen sichert ein Leben ins Aus und Raus. Aber Macht und Einfluss sichert das Vermögen. Ressourcensteuern werden oft vorgeschlagen, also sowas wie Ökosteuern oder Umweltsteuern. Die haben das Problem wie alle Ökosteuern. Man kann das an der Tabaksteuer sehr gut deutlich machen. Es gibt einen Widerspruch zwischen Ertrag und Steuerungswirkung. Bei der Tabaksteuer, wenn ich will, dass die Leute möglichst wenig rauchen, dann muss die Steuer hoch sein, also gesundheitspolitische Steuerungswirkung. Die sollen nicht krank werden, also wenig rauchen, muss die Steuer so hoch sein, dass im absoluten Erfolgsfall ich 0 Euro Steuereinnahmen habe, weil niemand mehr raucht. Wenn ich will, dass ich möglichst viel Geld mit der Tabaksteuer einnehme, dann muss sie so niedrig sein, dass möglichst viel geraucht wird. Das habe ich bei jeder Ökosteuer, dieses Problem. Da kann man Lösungen finden, aber es ist nicht ganz einfach. Es gibt das nur der Vollständigkeit halber. Natürlich Vorschläge für Grundeinkommen, die so niedrig ausgestattet sind, dass sie letztlich zu staatlichen Sparprogrammen verkommen und keine Grundeinkommensprogramme sind, sondern nur die Armut anders verteilen, zwischen den Armen die Armut anders verteilen und das repressive Instrument daraus nehmen. Aber einen faktischen Arbeitszwang über die niedrigen Zahlungen praktizieren. Erbschaftssteuer, ich habe hier nicht versucht, systematisch zu sagen, das und das und das, so sieht ein Finanzierungsmodell aus. Erbschaftssteuer kommt in vielen Finanzierungsmodellen vor, vor allen Dingen in den Mischmodellen. Es gibt aber kein Modell, das als zentrales Finanzierungsinstrument auf Erbschaftssteuer setzt. Ich bin hier nur auf die zentralen Instrumente in diesen Überlegungen eingegangen. Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie man zu einem Grundeinkommen kommen könnte. Ich habe über zwei Dinge schon gesprochen, über das letzte, was hier steht, Mindesteinkommen gegen den Hunger. Da sagte ich schon, damit muss man im Prinzip anfangen. Und tendenziell habe ich auch schon darüber gesprochen, dass ich es für problematisch halte, mit sehr niedrigen Beträgen ein Grundeinkommen zu beginnen. Die politische Debatte setzt oft daran an, dass sie sagt, Mensch, es geht um Grundeinkommen, 80 Millionen Menschen, die sind dann 1.000 Euro im Monat für jeden, sind 1 Billion im Jahr, 2,5 Billionen ist Bruttoinlandprodukt, so viel Umverteilung geht doch gar nicht, das kann man doch gar nicht machen. Wenn du nun sagst, dann machen wir eben nur 100 Euro im Monat, damit fangen wir erstmal an und später machen wir mehr. Dann sind das nur 100 Milliarden, dann haben die Leute nicht so viel Angst vor dieser irrwitzigen Umverteilung. Ich glaube, dass sowas in Deutschland nicht funktioniert. Ich glaube, dass die Erfahrung in Deutschland mit der Neiddebatte, die wir immer wieder haben, zeigt, dass ein solcher Weg, wie die Schweizer ihn diskutieren und versuchen, ihn zu wählen, in Deutschland nicht funktioniert. Was diskutiert wird, sind im Prinzip drei Wege, neben dieser mit dem kleinen Betrag. Das eine ist, und das halte ich für das Unwahrscheinlichste überhaupt. Der Bundestag beschließt, morgen ein Grundeinkommen einzuführen. Im nächsten Jahr wird es gemacht und alles andere bleibt, wie es ist. Das halte ich für vollkommen unvorstellbar. Nicht nur, weil der Bundestag das morgen nicht beschließen wird. Und wenn er es beschließen würde, dann würde er sowas beschließen, was eben ein staatliches Sparprogramm ist. Ein sehr niedriges, auf Elendsniveau liegendes Einkommen, das eben das Kriterium Existenz- und Teilnahmesicherung nicht erfüllt. Sondern ich halte das auch deshalb nicht für realistisch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man in einer Gesellschaft, so wie sie ist, einfach ein Grundeinkommen oben drüber stülpen kann. Das würde zu ganz vielen Verwerfungen führen, sondern man würde Schritte brauchen, wo man Stück für Stück zu einem Grundeinkommen hinkommt. Und da wären im Prinzip, soweit ich das sehen kann, zwei Wege ernsthaft diskutiert. Ein Weg setzt an der bestehenden Form der sogenannten Grundsicherung, also Hartz IV, Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter. Da ginge es darum, Stück für Stück die repressiven und beschränkenden Elemente daraus zu holen. Also jetzt mal jenseits der politischen Durchsetzbarkeit, rein als abstrakt vorstellbarer Weg. Wenn man dieses Hartz-IV-System morgen dahingehend verändern würde, dass man die Sanktionen rausnimmt, also wer nicht bei der AGE erscheint, kriegt sein Geld trotzdem. Wenn man es dann in einem zweiten Schritt irgendwann in den Regelsätzen bedarfsgerecht ausstatten würde, wenn man dann irgendwann hingeht und die Bedarfsprüfungen ganz sein lässt und schließlich in einem vierten Schritt den Berechtigtenkreis so weit ausweitet, dass er irgendwann die gesamte Bevölkerung umfasst, hätte man ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also sind darin Elemente, die man dahin ausbauen könnte. Jenseits der politischen Durchsetzung, das ist eine andere Frage. Ich halte diesen Weg für sehr schwierig, eben wegen der Neiddebatte, die wir in Deutschland ganz stark haben. Die andere Debatte, die geführt wird, ist anzuknüpfen an konkrete Situationen und die entsprechend auszubauen. Also wir haben die Situation, dass in den letzten Jahren viel über Kinderarmut diskutiert worden ist, nicht zuletzt durch den Spruch des Bundesverfassungsgerichts zu den Regelsätzen im letzten Jahr, über Altersarmut diskutiert worden ist. Es gibt eine Reihe Vorschläge dafür, wie zum Beispiel eine Kindergrundsicherung bedarfsgerecht ausgestattet werden könnte. Ganz detailliert ausgearbeitet, ein Vorschlag der AWO, GEW, Pro Familia, Deutscher Kinderschutzbundes, 7 oder 8 Organisationen, die das vor anderthalb Jahren, 2 Jahren vorgelegt haben. Oder eben auch als Mindestrente, unabhängig von den Beiträgen für die rentenberechtigten Alten. Es gibt Vorschläge, in Dänemark ist es mal gemacht worden, zur Freistellung von Menschen, weiß ich, alle 10 Jahre für ein Sabbatjahr, wo sie bedingungslos abgesichert blieben. Also das sind alles Überlegungen, die für einzelne Personengruppen, spezielle Situationen, spezielle Zeiten an bestehende Sicherungssysteme anknüpfen und die besser ausstatten und bedingungslos machen. Und das könnte nach und nach zu einem Grundeinkommen entwickelt werden. Der andere Zweig dieser selben Überlegung knüpft an bestehende Infrastruktursysteme. Ne, weil all das, was du nicht kaufen musst, was dir kostenlos an Infrastruktur zur Verfügung steht, das spart dir auch Geld. Ist in diesem Sinne also eine Art nicht monetäres, nicht aus Geld bestehendes Grundeinkommen. In der Gesellschaft, in der Mobilität, in der Wohnen, in der Bildung, in der Grundversorgung mit Energie, in der Kommunikation kostenlos wäre, brauchten wir nicht mal halb so viel Geld wie heute. Wäre also auch Teil eines Grundeinkommens. Und Teil eines Grundeinkommens, der das Problem lösen würde, wie kriegen es alle, die hier sind, ohne dass man deren Illegalitäts- oder Legalitätsstatus überprüft. An der Stelle ganz besonders interessant. Da würde es eben darum gehen, die bestehende Infrastruktur entsprechend auszubauen. Die bestehenden Sozialsysteme, die Gesundheitsversorgung, all dies. Damit hängt übrigens auch ein ganz spannender Finanzierungsvorschlag zusammen. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Vorschlag, die Sozialversorgung, Gesundheit und Rente über eine Bürgerversicherung zu finanzieren, also aus allen Einkommen zu finanzieren. Einen entsprechenden Vorschlag gibt es auch für das Grundeinkommen. Also alle drei, so machen wir das als Attack, schlagen wir das so vor. Alle drei Systeme, gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Rentenversicherung und Grundeinkommen in eine Bürgerversicherung packen. Und mit zweckgebundenen Abgaben oder Beiträgen, oder besser mit zweckgebundenen Abgaben, für diese Bürgerversicherung finanzieren. Aus allen Einkommen, die es gibt, zur einen Hälfte und zur anderen Hälfte aus den Unternehmensgewinnen. Das wäre unser konkreter Vorschlag. Knüpft aber eben auch an die bestehenden Sozialversicherungen. Bei einem bedingungslosen Grundeinkommen ging es also darum, keineswegs nur wie bisher Erwerbs- oder Einkommenslosen besser zu stellen. Darum ging es auch. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre im Prinzip ein Instrument, bei dem fast alle in der Gesellschaft zu gewinnen hätten und damit ein Vorschlag für eine andere Art von Gesellschaft. Ich hatte darüber gesprochen, diejenigen, die an unangenehmen, gefährlichen, langweiligen, schmutzigen Jobs sind, die unterfordert oder überfordert oder schlecht bezahlt auf ihrer Arbeit sind, die könnten zu dieser Zumutung, die die Arbeit für sie darstellt, Nein sagen bei einem Grundeinkommen. Alle Abhängigen von Ernährern oder wie auch immer Abhängigen könnten Nein sagen. Über die Frage des sich Scheidenlassens hatten wir schon gesprochen. Über die Menschen im Süden hatten wir gesprochen. Und die Kreativen, das will ich noch ganz kurz ausführen. Ich meine damit nicht nur diejenigen, die immer schon mal einen Roman schreiben oder ein Bild malen wollten. Die auch. Ich meine damit auch den Kleinunternehmer, dessen Umsätze zwar reichen, um den Betrieb am Laufen zu halten, aber nicht reichen, damit er davon leben kann. Und ich meine damit auch all die Tüftlerinnen und Tüftler, die immer wieder die klügsten, manchmal auch dumme Ideen haben und nie über das Geld und den Mut verfügen, um das auch zu vermarkten. Da geht so viel an Kreativität verloren. Ich meine, all diejenigen, die in Jobs sind, die sie machen bloß zum Geld verdienen, die müssen nicht mal schlecht sein, die aber niemals das tun, was sie wirklich am besten können und wirklich am liebsten wollen. Da geht so viel Kreativität, so viel Produktivität, so viel Können verloren in der Gesellschaft. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen und sollte sich eine Gesellschaft auch nicht leisten. Müsste es eigentlich nicht, ein Grundeinkommen würde all das möglich machen. Und jetzt habe ich eure Geduld lang genug strapaziert. Schönen Dank und dann diskutieren wir.